Frage an dieser Stelle, oder nee, stopp, ich muss einen zurück. Proklamation von Gottes Wort kann ich mit und ohne Gefühle tun. Also egal, ob du gerade so dich fühlst, wow, der Herr ist mein Hirte, oder ob du denkst, wo ist er denn gerade? Diese Proklamation geht erstmal so. Das hat was mit deinem Willen zu tun. Ob du Gottes Wort jetzt proklamieren möchtest, ob du das jetzt für wahr halten möchtest, oder ob du jetzt so ein bisschen wankelmütig bist, oh, heute fühle ich mich gerade mal nicht so. So, ich meine, es ist immer schön, ein bisschen mit der Ehe zu vergleichen. Heute fühle ich mich ein bisschen verheiratet, morgen fühle ich mich gerade nicht so verheiratet. Oder dass Leute sagen, die werden vielleicht 80 Jahre und dann sagen sie, oh, ich fühle mich gar nicht wie 80. Und dann habe ich schon oft zu Patienten gesagt, wissen Sie, wenn Sie wissen wollen, wie alt Sie sind, dann müssen Sie nicht auf Ihre Gefühle gucken, dann schauen Sie mal in Ihrem Personalausweis nach. So, wie fühlt man sich mit 80? Irgendeiner weiß das hier, ich sage, ich oute jetzt keinen. Ich weiß es noch nicht. Aber dieses Wort habe ich schon ganz oft gehört von Patienten. Entweder ich fühle mich noch nicht so alt oder ich habe nie gedacht, dass ich mal so alt werde. Also ich kann es nicht mitzählen, das habe ich zigmal gehört, diese Aussagen. Frage an dieser Stelle, wer oder was ist mein Herr? Was hat Herrschaft in meinem Leben? Und wem gibst du Herrschaft in deinem Leben? Partnerschaft, Karriere, Geld, Mode, Ideale, Sicherheit, Schönheit, Gesundheit und. Also die Welt bietet dir eine ganze Menge Herren an. So, das Problem ist nur, dass kein einziges dieser Dinge fähig ist, dich zu hirten. So, wenn ich sage, die Mode ist mein Herr, muss ich erstmal die Figur dazu haben, wahrscheinlich, obwohl wir haben ja auch die Molly-Models, ne? Die Mode wird mich nie retten. Selbst wenn ich mein ganzes Leben lang mit Kleidergröße 36 durch die Welt laufe. Irgendwann brauche ich einen Sarg in Kleidergröße 36. Da hat mir die Mode nicht viel weiter geholfen. Die Mode soll nicht mein Herr sein, sondern mein Diener. Die Mode dient mir. So, Karriere. Wie viele Menschen geben so viel für ihre Karriere, für ihre Sicherheiten, für Versicherung, für weiß ich was. Ich habe eine gute Freundin, die seit vielen, vielen Jahren auf Intensivstation arbeitet und manches Mal macht da jemand nach einer schweren OP die Augen auf und die Ärzte müssen ihnen sagen, wir haben leider festgestellt, sie haben Krebs, mussten wir wegoperieren. Da waren manche ganz erbost und haben gesagt, ich habe immer im Reformhaus meine Lebensmittel gekauft, das kann nicht sein. War völlig entsetzt, und so, das ist doch unfair, die Industrie verspricht dir doch ewige Gesundheit. Egal, für was ich mich entscheide, wenn mein Hirte ist, egal, wen ich außerhalb des Herrn für meinen Hirte erwähle, in der Position muss ich dann letztendlich doch wieder für mich alleine sorgen. Weil die Hirten, die die Welt mir anbietet, die Herren, die die Welt mir anbietet, die werden sich nicht um mich kümmern. Dann kann ich nach dem Prinzip leben, Versuch und Irrtum. Das einzige Problem ist, du kannst irgendeine Situation nicht wiederholen. Du hast keine Generalprobe fürs Leben. Es ist alles live. Es ist alles live. Nach der Bibel ist ein Mensch allein hilflos wie ein Schaf. Er ist ein soziales Wesen und er muss ein Teil einer Herde sein und er braucht einen Hirten zu überleben. Das sagt die Bibel zu uns. Sagen wir, mäh. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Schafe pfeifen können? Nee? Also Schafe sagen ja mäh oder bäh oder wie auch immer wir das nachsprechen. Aber wenn Gefahr lauert, dann können Schafe sogar pfeifen und sich gegenseitig warnen. Okay, das habe ich auch gestern erst gelernt. Die Herde ist die Gemeinde und Jesus ist der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es wird niemand anders deiner selbsterwählten Götter für dich tun oder Herren. Das tut Jesus. Es gibt den guten Hirten, es gibt aber auch einen Dieb und es gibt einen Mietling. Wenn man zu biblischen Zeiten nur ein paar Schafe hatte, dann lohnt sich das ja nicht, seinen ganzen Arbeitstag praktisch mit den paar Schafen zu verbringen. Dann hat man die Schafe einem mitgegeben, der eine größere Herde hat. So nach dem Motto, du bist ja sowieso draußen, nimm mal meine paar Schafe mit. Und wenn es dann Probleme gab, dann hat der sich aber erst um seine Schafe gekümmert. Das andere waren sozusagen die Stiefschafe. Und wenn ich jetzt ein Dieb bin, nämlich den Schaf stehlen, dann würde ich einen Sack nehmen, würde den aufmachen, das Schaf da reinstecken und das mitnehmen. Da würde ich gar nicht fragen, möchtest du mit? Da musste ich so ein bisschen an die Zeit denken. Viele von euch wissen, dass ich schon mal ein Jahr in der Karibik gelebt habe. Und dort gibt es weniger Schafe als vielmehr Ziegen. Sind ja nicht so unterschiedlich zu Schafen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ziege verkaufen wollte, dann hat man die an den vier Füßen zusammengebunden und hat sie hinten ans Auto gehängt. Weil die mussten ja noch leben. Haiti ist tropisches Klima. Da kannst du nicht die tote Ziege mitnehmen, die hält nicht lange. Also du musst sie lebendig mitnehmen. Aber die wurde praktisch, als wenn sie schon tot wäre, einfach zusammengewickelt, hinten ans Auto gehängt und fertig war. Und dann, bis sie dann irgendwann irgendeiner gekauft hat. Der wollte die aber, wie gesagt, lebend haben. Nach wenigen Stunden hast du dann Gammelfleisch, aber keine verzehrbare Fleischportion mehr. Ein Mietling würde eben, wie gesagt, bei Gefahr, würde einfach weglaufen oder sich, wie gesagt, um seine Schafe kümmern, aber nicht um die Schafe, die ihm gar nicht gehören. Nicht so wie bei unserem Herrn. Unser Herr gibt sein Leben für die Schafe. Wenn wir zurückdenken an David, da kommt der Bär, da kommt der Löwe und er mit seiner Schleuder und reißt ihm praktisch die Schafe aus dem Maul. David hat verstanden, dass er einen Hirten braucht. Der Herr ist mein Hirte. Das hat er sogar noch verstanden, als er schon König war. Er hätte sagen können, ich bin jetzt König, was soll's, ne? Leute, bringt mir dies, Leute, bringt mir das, macht mal so. Nein, ich brauche einen Hirten. Und das Wörtchen mein ist übrigens ein persönliches Fürwort. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Lateinisch heißt. Das Wörtchen mein in dem Psalm heißt, es hat irgendwann eine Lebensübergabe stattgefunden. Irgendwann hat David das geschnallt, hat gesagt, ich will auch, dass der Herr mein Hirte ist. Und das ist auch wieder ein Unterschied zu unserem Herrn Jesus, dass er hätte die Legitimation zu sagen, du gehörst mir, weil ich habe dich mit meinem Blut gekauft und bezahlt. Aber ich gebe dir die freie Wahl. Du darfst dich mich als Hirte aussuchen. Du darfst kommen, aber ich zwinge dich nicht. Mein Hirte. Und jetzt muss ich euch sagen, jeder von euch, der dieses Mein noch nicht gesprochen hat für sich, der könnt ihr jetzt abschalten, der Rest des Psalms gilt euch nicht mehr. Ich hoffe, das betrifft jetzt niemand. Falls doch, nimm dir ganz schnell vor, du willst weiter zuhören und willst das noch machen. Aber solange der Herr nicht dein Hirte ist, solange er nicht zu dir gehört, solange bist du einfach nicht in dieser Herde. Du bist in dieser Herde, herzlich willkommen. Aber es gibt nur einen Weg, um in diese Herde reinzukommen, und das ist per Geburt. In unserem Fall, wir sind die Menschen per Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Gott selbst wird als Hirte bezeichnet, der seine Schafe weidet. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Also geht da nicht einer hinterher und tritt hinter seinen Schafen her, los, jetzt bewegt euch, sondern er wird sie leiten. Hat er noch zwei Hilfsmittel dazu, hat einmal einen Stab und er hat in der Regel auch noch einen Hund. Und der Hund ist übrigens nicht jetzt so, du Hund. Hund in Israel war eigentlich ein Schimpfwort mehr so für die Heiden. Aber ein Hund vom Hirten, der Hund, das ist sein bester Freund, das ist sein Helfer. Der hilft mit. Und ich habe eben schon überlegt, es hat vor ein paar Jahren doch mal so einen Film gegeben, wo es da um Schafe ging in Australien. Weißt du das, Ilonka, vielleicht? Nee, Schafe in Australien war immer der Hund, hört ihr Schafe. Ich habe es vergessen, vielleicht fällt es mir wieder ein. Schweinchen namens Bärb, danke, genau, wusste ich doch, dass die Generation das weiß. Ne? Und da war auch immer der Hund, der immer die Schafe dann in dieses Gatter getrieben hat. Und wer das am schnellsten konnte, der hat dann irgendwie einen Preis bekommen. Genau, eine Hirte, das Wort Hirte bezeichnet eine Person, die eine Herde von Tieren hütet, bewacht und versorgt. Schafe, Ziegen. Früher gab es auch Gänsehirten, Schweinehirten, Rinderhirten. In anderen Ländern gibt es Kamelhirten, Lamahirten, was auch immer. Das ist einfach ein Mensch verantwortlich. Er passt auf. Nach der Abweidung des Grases mussten die Tiere an eine andere Stelle geführt werden. Deswegen hatten Hirten oftmals gar keinen festen Wohnsitz. Sie haben immer da gewohnt, wo die Herde gerade was zu essen hatte. Und selbst Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Auch Jesus, unser Hirte, war unterwegs mit und bei seinen Schafen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass er sich auch manchmal ein bisschen heimatlos fühlt. Dass er denkt, hey, ich hatte mal eine Heimat, ich habe irgendwo mal gewohnt und da kann ich nicht mehr hin und das hat sich alles verändert und das gibt es nicht mehr. Und es gab mal so eine Geschichte, die erzählt wurde, da kam ein Missionar nach vielen schweren Jahren auf dem Missionsfeld mit einem Schiff nach Hause. Und auf dem Schiff war auch irgendeine Berühmtigkeit. Und für die Berühmtigkeit wurde da richtig rumtert da und mit Posaunen und weiß ich wie wurde der empfangen. Und der Missionar, der ist da so praktisch ja, so unbeachtet vom Schiff gegangen. Und dann hat er sich im Gebet so bei Gott beklagt und sagt, wie kann das sein? Ich bin jetzt so viele Jahre unterwegs und kommst du jetzt nach Hause und keiner empfängt dich. Und dann sagt Gott zu ihm, du bist noch nicht zu Hause. Und auch wenn wir hier auf Erden keine bleibende Stadt haben, auch wenn wir vielleicht gar nicht mehr da sind, wo mal irgendwann unser Zuhause war, unser Elternhaus gibt es vielleicht nicht mehr, unsere Heimat nicht mehr, unsere letzte Heimat wird der Himmel sein. Und da gehören wir hin, auch wenn wir jetzt auf Erden sind im Fleisch, wir gehören letztendlich schon jetzt in den Himmel. Gott weidet sein Volk wie ein Hirte. Das ist keine romantische Vorstellung, Hirtenleben auf dem Felde, nicht der Beruf armer Leute, sondern ein Hirte, es war ein Herrschaftstitel. Eingeschlossen in diesen Herrschaftstitel ein legitimer Anspruch auf Herrschaft und Führung. Also unser Herr hat sich nicht unserer bemächtigt und gesagt, so ihr seid jetzt, ihr müsst jetzt, sondern er hat uns, was ich vorhin schon sagte, gekauft, bezahlt, bar bezahlt mit seinem eigenen Blut. Und er hat sich selbst die Pflicht auferlegt, uns zu schützen, für Ordnung, für Speise, für Trank, uns rundum zu versorgen. Unser großer Gott hat sich in Jesus völlig klein gemacht und gemessen an seiner Position macht er eigentlich Drecksarbeit als Hirte. Gemessen an seiner Position als Schöpfer des Himmels und der Erde, als der große König, der Herrscher über alle, beugt sich herab zu uns. Ich brauche Führung, Schutz, Erziehung, Fürsorge. Habe ich das schon verstanden? Wie schnell sind wir bereit, kritisch zu sagen, ja, aber eigentlich und mir stünde doch dies und jenes zu oder das müsste doch so und so sein oder wie schnell sind wir dabei, irgendwas zu kritisieren? Oder wir stehen vorm Spiegel und sagen, oh, die Nase ist zu groß, die Ohren zu klein, die Beine zu kurz, was weiß ich, was wir so an uns rumzumeckern haben manchmal. Wir sagen, hey, weißt du es besser als der Töpfer? Wie komme ich in die Herde, habe ich eben schon gefragt, nur per Geburt, per Wiedergeburt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich habe mal eine Szene erlebt vor vielen, vielen Jahren. Da war so ein Museumshof und da haben sich zwei Schafe irgendwie entfernt von der Herde, wie auch immer das kam. Und dann war zwischen der Herde und diesen Einzelschafen war noch so eine Art Zaun. Und dann haben diese beiden Schafe mit aller Macht versucht, irgendwie an diesem Zaun vorbei und wieder zu den anderen zu kommen. Die hatten so ein, schade, dass es noch kein Handy gab, das hätte man gerne filmen sollen. Das wäre bestimmt ein toller Film geworden. Es kann aber auch sein, du gehörst schon lange zu der Herde, aber könnte auch sein, du bist ein schwarzes Schaf. Das ist jetzt nicht auf die wirkliche Hautfarbe betroffen, aber manch einer ist auch mal schlechte Wege gegangen, eigene Wege gegangen und fühlt sich vielleicht gar nicht so richtig würdig, wieder zu sagen, ich gehöre da zur Herde. Da möchte ich dir sagen, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Denn mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben, letztendlich muss ich euch sagen, besteht die Herde Gottes nur aus schwarzen Schafen. Es ist kein einziger in der Herde, der sagen kann, oh, hat Gott aber einen guten Fang mit mir gemacht. Hat er wirklich Glück gehabt mit mir, ne? Kein einziger kann jetzt hier sitzen und sagen, ich habe die ganze Woche jeden Tag in der Bibel gelesen, oh, ist Gott aber mit mir zufrieden und begeistert von mir. Schön, wenn du in der Bibel gelesen hast. Toll, mach weiter so. Wenn du gebetet hast, toll, mach weiter so. Aber ich sage dir eins, du wirst dir keinen einzigen Punkt für den Himmel verdienen. Keinen einzigen. Wir sitzen hier aus Gnade. Jesus hat mich mit seinem eigenen Blut reingewaschen. Ich bin Teil der Herde. Das Gute daran, ich bin jetzt auch nicht mehr allein. Ich gehöre dazu. So, und manch einer von euch kennt ja den Gerhard Leverenz. Der ist ja vor einigen Jahren mal 60 geworden. Jetzt ist er der 70 schon näher als der 60, aber er ist noch nicht. Und da waren wir mal auf dem 60. Geburtstag eingeladen. Und das war so spannend, die bunte Geburtstagsgesellschaft zu sehen. Wirklich alte Damen, Rainer sagt immer mit der schwarzen Handtasche, bis zum Jesus-Freak mit bunten Locken und weiß ich was. Es war die gesamte Fraktion vorhanden, da alles Mögliche an Leute, wo du sagst, hey, im Privaten müsstet ihr schon blutsverwandt sein, sonst würdet ihr euch gar nicht grüßen. So, ihr passt irgendwie nicht in die Gruppe. Aber da muss ich euch sagen, das, was die Leute gesagt haben in Berlin, ja, wir haben Spaß und ihr habt Jesus, keine Ahnung. Ihr habt euren Spaß, ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst. Ne, ich muss euch sagen, als ich noch nicht Christ war, ich habe auch gedacht, fromme Leute sind langweilig. Bin sehr froh, dass es ganz, ganz anders ist. Und wenn ich dazugehöre, ich bin ja reingeboren, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Also ob du groß oder klein oder dick oder dünn oder schwarz oder weiß oder was auch immer du bist, du gehörst dazu. Einfach, du bist reingeboren. Und ich bin immer noch nicht perfekt und die anderen Schafe auch nicht. An dieser Stelle muss ich immer sofort an Stefan denken. Er sagt, alleine geht nicht. So, es geht weiter, mir wird nichts mangeln. Wenn ein Mensch Mangel hat, wenn ich jetzt an Ernährung denke, Mangelerscheinungen treten auf. Ich kenne eine Frau, die hat immer so ein bisschen Probleme mit Gewicht gehabt und hat dann so eine ganz super, super Diät gemacht und hatte auch in der kürzester Zeit, wurde die ganz schlank. Und dann irgendwann fasste die sich mal in die Haare und sagt, hups, fing an, ihre Haare auszugehen. So, auf lange Sicht, dauerhaft, ist es für den Menschen nicht gesund, Mangel zu leiden. Und bei Jesus sagt, dir wird nichts mangeln. Nichts ist nichts. Nichts ist nichts. Vielleicht hast du im Moment gar nicht alles, was du dir wünschst, aber es mangelt dir trotzdem nichts Wesentliches. Und selbst wenn dir jetzt was mangelt, es wird dir nichts mangeln. Das ist kein Dauerzustand. Es geht weiter, es geht besser, dein Mangel wird ausgefüllt. Ein wichtiges Grundbedürfnis des Menschen, eins der wichtigsten ist, er möchte geliebt sein. Und du bist geliebt. Und wer sich geliebt weiß, dem fehlt nichts. Oder? Macht die Liebe Gottes nicht an Äußerlichkeiten fest. Manchmal geht es so, wenn es mir gut geht, Gott liebt mich, die Welt ist schön und alles schick. So, und wenn es mir dann vielleicht nicht so gut geht, ist Gott wirklich so gut, wie er gesagt hat? Will er überhaupt, dass es mir gut geht? Und, da kommen so die Zweifel und wollen an mir nagen. Aber Gottes Wort hat alles, was du brauchst. Und dir wird nichts mangeln auf Dauer. Und Gott meint es gut. Und das Wort Gottes will geglaubt werden. So, wir können nicht warten, bis wir Liebe fühlen, bis sie da ist. Die Liebe ist da, die Liebe ist aufgeschrieben, die Liebe muss geglaubt werden und dann kannst du sie auch fühlen. Und sag dir noch was, es gibt trotzdem vielleicht noch Momente, wo du es nicht fühlst. Da darfst du einen Schritt wieder zurückgehen und sagen, ich glaube es trotzdem. Wisst ihr, unsere Gefühle, heute hü und morgen hot, dann haben wir dieses Gefühl, dann haben wir jenes Gefühl, wir Frauen sind da ja Weltmeister, wie fühlen wir uns mal gerade. Unsere Gefühle sind kein Gradmesser. Das Einzige, wo du dich wirklich in deinem Leben drauf verlassen kannst, das ist Gottes Wort. Und wenn deine Gefühle sagen, keiner hat mich richtig lieb, dann nennt man das Selbstmitleidsparty. So, die kannst du mal 5 Minuten feiern, wenn du Spaß dran hast. Dann mach deine Bibel wieder auf und lies mal nach, was die Wahrheit ist. Und ich kann dir eins sagen, dann gehst du zurück zur Proklamation, da sind wir anfangs angefangen und deine Gefühle werden sich verändern, ich verspreche es dir. Nicht, weil ich die tolle Methode rausgefunden habe, sondern weil Jesus selbst das Wort ist. Der Hirte stellt alles bereit, saftige Wiesen, frische Quellen, stille Wasser, das ist sogar Mehrzahl. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wisst ihr, wir sind, unsere Seele ist manchmal kapriziös. Manchmal wollen wir uns doch gar nicht trösten lassen. Ich bin jetzt aber sauer. Ich habe jetzt aber auch einen Grund irgendwie. So, dann hat nicht Gott das Problem. Das ist, weil unsere Seele gehört zu unserem Fleisch und sie muss ein Stück weit auch diszipliniert werden. Sie muss wieder an die Wahrheit erinnert werden. Ja, unsere Seele wird sich leider nicht bekehren. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Ich werde geweidet. Das heißt, der Hirte ist jetzt aktiv. Stimmt's? Aber ich habe ja jetzt auch eine Position. Jetzt stelle ich das Schaf auf der, stehe jetzt auf der saftigen Weide. Das Wasser ist da. Alles macht der Herr. Was mache ich jetzt? Fressen, Kopf senken, Maul öffnen, abbeißen, schlucken. Und Ziegen sind, oder auch Schafe, sind Wiederkäuer. Für die Leute, die das nicht wissen, Wiederkäuer, das sind Tiere, die erstmal nur abfressen und runterschlucken. Und wenn sie dann zur Ruhe kommen, dann kann man sehen, wie der Kloß wieder hochkommt und dann wird nochmal alles durchgekaut und dann wieder runtergeschluckt. Und unsere Nahrung als Christen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Wort kommt. Wir können nicht einfach nur Gottes Wort fressen, wir müssen das auch wiederkäuen. Wir müssen da neu drüber nachdenken, wir müssen das neu nochmal zerpflücken, wir müssen neu nochmal klein machen, nochmal ja, uns neu zu Gemüte führen. Also Gott stellt dir die Weide zur Verfügung. Das Wort ist da, das Wasser ist da, die Erquickung ist da, aber du darfst wirklich selber dann zugreifen. Wenn du ein kleines, frisch geborenes Lamm bist, gut, dann darfst du bei deinem Muttertier Milch saugen. Aber Gott traut es dir auch zu und mutet es dir auch zu, dass du selber abbeißen, kauen und schlucken darfst. Hat dir einen gesunden Kauapparat gegeben dafür. Jesus ist das Wort und Jesus ist das Brot des Lebens. Jetzt sagst du vielleicht, Gottes Wort, Bibel, habe ich eigentlich so richtig keinen Bock drauf. Könnte ja sein, ne? Nummer eins, schön, dass du das gemerkt hast. Es ist gut, dass du das merkst. Sprich, du hast keinen Hunger. Ich sag euch mal was. Je weniger du dich mit Gottes Wort beschäftigst, desto weniger Lust hast du drauf. Und im Gegenzug, je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, desto mehr Hunger hast du drauf. Und deswegen, wenn du das festgestellt hast, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust zum Bibellesen, dann bete doch Gott, bitte ihn, dass er dir Hunger schenkt. Schenk mir Hunger nach deinem Wort. Und dann glaubst du, dass er das Gebet erhört hat, nimmst deine Bibel und fängst einfach an. Ne, da gibt es auch Kleingruppen dazu, muss ich an dieser Stelle noch sagen, fällt mir gerade ein, wo man auch gemeinsam die Bibel lesen kann. So, und führet mich zum frischen Wasser. Manchmal fühlen wir uns ausgetrocknet, vertrocknet. Die Last und Hitze des Tages mussten ertragen werden. Und Jesus sagt zu der Frau am Brunnen, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wir brauchen Wasser und bei Jesus gibt es lebendiges Wasser. Er führt uns hin. Ohne Wasser bist du ganz schnell tot. 3 Tage ohne Wasser und das war's. Deswegen, wir brauchen immer wieder diese Erquickung, diese Erfrischung, das lebensnotwendige Wasser. Erquicken heißt neu beleben, erfrischen, ist total angenehm, erholsam, erfrischend. Ich muss dann immer denken, wenn man so duscht, vielleicht geht es euch auch so, so unter der Dusche ist irgendwie, da hast du auch keine Sorgen mehr. Ne? Irgendwie Dusche ist für mich immer so Lobpreis. So, boah, ist das schön. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das Wasser, wie das Gottes Liebe ist, die mich jetzt so richtig erfrischt und mir gut tut. Möchte man manchmal viel länger duschen, als es die Wasserrechnung erlaubt. Der Körper muss essen, trinken, atmen und die Seele verlangt nach Erfrischung, nach Hoffnung, nach Freude, nach Farben, nach Anregung, nach Berührung. Das sind Dinge, die unsere Seele braucht. Und die Gott für uns hat, einmal im Übernatürlichen, aber er hat es auch im Natürlichen wirklich auch durch unsere Geschwister, die einfach mal guten Tag sagen, die dir in die Augen schauen oder guckt euch mal hier die Schmuck. Wofür hängt ihr denn das ganze Papier hier aus? Ist es nicht Umweltverschmutzung? Warum machen wir das? Weil unsere Seele das braucht. weil wir diese Anregung brauchen, weil wir die Farben brauchen. Wozu stellt Gott irgendwo an irgendeinem Berg, wo vielleicht einmal in 100 Jahren ein Bergsteiger hinklettert, warum ist dann eine Blume? Was soll die da? So, ne? Aber da kommt nach 100 oder nach 1000 Jahren einer hin, kraxelt da hoch, findet die Blume und sagt, wow, ist das schön. Für deine Seele, die hat Gott für dich dahin gepflanzt. Ist das nicht stark? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Oder ich habe hier noch die Elberfelder Übersetzung. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Hirte bestimmt die Richtung und die Strecke. Warum bestimmt er sie? Weil er sich auskennt. Das Schaf weiß ja gar nicht, was am Ende vom Weg ist. Der Hirte weiß das schon, der kennt den Weg. Und ein Schaf fragt doch nicht, warum soll ich da jetzt lang gehen? Das geht einfach mit. Dazu fiel mir die Bibelstelle ein, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Würde ein Schaf eigene Wege gehen, würde es sehr gefährlich werden. Es gibt Diebe, es gibt Raubtiere, es gibt Klippen und so weiter und so weiter. Und dann, wenn es weg wäre von der Herde, weg vom Hirten, ist da keiner, der aufpasst. Ist da keiner, der dich beschützt. Auf der rechten Straße gibt es alles. Versorgung, Wasser, Erfrischung und so weiter und so weiter. Und der gute Hirte sucht sogar verirrte Schafe. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eines von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Gott weiß, dich zu führen und er will es auch tun. Es geht dabei auch um seine Ehre. Willst du ihm darin vertrauen? Der Hirte kennt den Weg und er kennt auch das zumutbare Tempo. Ist es dir manchmal zu schnell, was Gott tut? Ist es dir vielleicht auch zu langsam? Sollte das nicht alles ein bisschen anders sein? Und Gott sagt, ich kenne das Tempo, ich weiß Bescheid. Ich kenne manche Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, wenn das 5 Jahre eher passiert wäre, wäre nicht gut gewesen. Aber es gibt auch ein Buch, was ich nie gelesen habe, das heißt, man lebt vorwärts und versteht rückwärts. So in dem Moment denke ich, oh, jetzt muss doch so und so passieren und dann machen wir Gott im Gebet gute Vorschläge. Habt ihr das auch schon gemacht? Herr, du könntest doch jetzt links rum oder rechts rum oder so oder so. Ja, wir sind ja so schlau. Warum jetzt ein Weidewechsel? In der orientalischen Landschaft existierten nur insulare Weideflächen. Ist die Wiese abgegrast, muss die Herde zum nächsten Weideplatz geführt werden. Zwischen den einzelnen grünen Auen liegen oft gefährliche Wege. Die Qualität eines Hirten erweist sich vor allem darin, seine Herde auf der richtigen Straße zu führen. Die kann auch unangenehme und gefährliche Abschnitte haben. Schafe haben die Angewohnheit, an einem Weideplatz zu verharren, selbst wenn ringsum alles abgegrast ist. Von allein ziehen sie nicht los, um einen neuen Weideplatz zu suchen. Sie würden ohne einen Hirten verhungern. Ich hatte mal im Frauenfrühstück eine Frau zu Gast als Sprecherin, die hat in der biblisch-therapeutischen Seelsorge war die tätig und die hat uns Folgendes erzählt. Sie sagt, man hat ja manchmal meinetwegen, dass ein Ehepaar zusammenlebt und sage ich mal, der eine Partner wird vielleicht verdroschen, der andere trinkt und da werden ganz schlimme Dinge, die in der Familie passieren und alle sagen, trenn dich doch, trenn dich, das geht nicht so weiter. Und dann nein, sie sagt, die Menschen haben so viel Angst vor Veränderung, selbst wenn die Veränderung eine Verbesserung bedeutet. Das ist rational nicht nachvollziehbar, wo man wirklich sagt, hey, das geht so nicht weiter, so kann man nicht leben. Und auch jetzt sage ich mal, der trinkende Partner wird ja auch nicht wach, wenn dann nicht Dinge auch passieren. Versteht mich nicht falsch, ne? Ich mache hier jetzt nicht Werbung für Ehetrennung oder so. Aber es gibt begründete Ausnahmefälle, wo das nötig ist. So, aber wo einer sagt, nein, und das geht gar nicht und hält diese Situation aus und durch dieses Aushalten verlängert er vielleicht sogar das Leiden für die ganze Familie, einfach weil er Angst hat vor einem Schritt, der verändern könnte. Es ist die Aufgabe des Hirten, neue Weideplätze zu suchen. Da diese nicht immer gleich in unmittelbarer Nähe des Schafes, des Stalles waren, musste der Schafhirte meist Tag und Nacht bei den Tieren bleiben, bei Hitze und bei Kälte. Es gab auch keinen Zaun um die Schafe herum, für Raubtiere ein leichter Fang. Und viele von euch wissen auch, dass wir jetzt in Mecklenburg wieder Wölfe haben und dass die Schafhirten da nicht besonders glücklich drüber sind. Selbst wenn sie Zäune haben. Sie können die Zäune gar nicht so tief und so hoch machen, dass der Wolf da nicht mehr reinkommt. Und wenn man da manchmal die Bilder sieht, wie so ein überfallenes Schaf aussieht, dann muss ich sagen, da dreht sich mir der Magen um. Wirklich schlimm. Auch hier muss der Hirte helfen, also wenn jetzt Raubtiere kamen. Der hatte, wie gesagt, seinen Stab. Dieser Stab hat übrigens am Ende so kleine Schieferstückchen dran gemacht, dass wenn er damit dann irgendwie ein bisschen auf die Raubtiere eingeprügelt hat, das hat er auch richtig wehgetan. Es war nicht nur ein Holzstab. Und auch noch eine Schleuder, das wissen wir ja von Goliath, also von David eigentlich. Ne? Der Hirte brauchte Geschick, mit der Schleuder umgehen, mit dem Stab umgehen, alles nicht so einfach. Und er brauchte auch Mut. Also wenn ich mir so einen Bär so vorstelle, bräuchte ich jetzt nicht gerade so für mich als Gegner haben. Auch passierte es, dass ein Schaf sich verläuft, das haben wir schon gehabt. Der Hirte kümmert sich Tag und Nacht um die Schafe. Der Hirte ist also der Leiter, der Anführer, der Arzt, der Tröster und der ist immer besorgt für die Schafe. Also besorgt heißt nicht, gesagt, was soll aus meinen Schafen bloß werden, sondern besorgt heißt, was er wirklich guckt, sind auch alle da. Der hat jeden Abend übrigens gezählt, die Schafe. Immer wieder hat ein Schaf Wunden, muss ein Schaf irgendwie noch was anderes haben, wie viele Schafe sind jetzt trächtig und. Also er ist immer besorgt, er ist immer beschäftigt, immer am Gucken, wie geht es meinen Schafen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, vertraut seinem Hirten völlig und weiß sich sogar in der Todesschattenschlucht im finstern Tal bei ihm geborgen. Schon der Anblick des Hirtenstabs ermutigt ihn und hilft ihm gegen die Angst. Und hier ist eine ganz spannende Stelle. Vorher hat er immer proklamiert, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich und er macht so und er macht so und er macht so. Und an dieser Stelle geht der Psalm rüber vom Er zum Ich, zum Du. Jetzt sagt er plötzlich, du bist bei mir. Da ist nicht mehr er spricht nicht mehr über ihn in der dritten Person, sondern du, da ist die Beziehung. Da geht das Gebet von der Proklamation zur Beziehung mit Gott und zwar zur Liebesbeziehung, wo er anfängt, seinem Gott in Liebe zu vertrauen. Mein guter Hirte ist längst vor mir durch das Tal des Todesschattens gegangen. Allerdings ist er den Weg für mich gegangen und er ist ihn allein gegangen. Niemand war da, nicht mal mehr der Vater im Himmel, am Kreuz. David drückt sein unerschütterliches Vertrauen in den Gott aus, der den Menschen auf seinem Lebensweg mit all seinen Unwägbarkeiten behütet und begleitet. Im Grunde sagt er, also ich war schon mal im finstern Tal. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kenne bedrohliche Situationen. Ich bin durch Angst und durch Leid und durch angstmachende Veränderungen gegangen. Und ich habe auch keine Lust auf Leid, sagt David. Aber ich fürchte mich nicht. Warum nicht? David weiß, ich gehe nicht allein, Jesus geht mit. Und in der Höhle des Todesschattens ist dunkel. Da siehst du vielleicht gar nichts mehr. Vielleicht siehst du noch nicht mal hinten das Licht am Horizont. Weil wir reden von einem Tal des Todesschattens. Aber der Stecken und Stab sind spürbar. Übrigens auch als Korrektur bei Richtungsfehlern, wenn ich es mal nicht spüre. Es hat mal eine Geschichte gegeben, ich weiß nicht, wer von euch schon mal was vom Rauen Haus gehört hat in Hamburg. Ui, das war der Radetzky-Marsch. Okay, das Raue Haus in Hamburg wurde 1833 von Johann Heinrich Wiechern gegründet und dort konnten junge Männer wohnen, die eigentlich obdachlos waren. Und da hat es mal irgendwann Jungs gegeben, weiß nicht, ob es einer oder zwei waren, und die hatten sich so sehr fehlverhalten, dass man sie des Hauses verweisen wollte. Dass man sagte, ihr seid jetzt hier nicht mehr, ihr könnt hier nicht mehr bleiben, ihr geht raus. Da ist einer der Jungen, damals gab es noch Prügelstrafe, zur Wand gegangen, hat die Rute geholt und hat darum gebeten, bestraft zu werden. Weil er sagte, ich möchte hier zugehören, ich möchte lieber bestraft werden. Und die Bibel sagt, jemand, der nicht erzogen wird, gehört gar nicht zu Gottes Volk. Und ich rede jetzt nicht von Prügelstrafe, versteht mich nicht falsch. Aber wir brauchen auch Gottes Erziehung und Korrektur. Kaum ein Schaf kann durchs Leben kommen, ohne erzogen zu werden. Ich meine, guten Morgen und guten Tag und auf Wiedersehen sagen, das haben wir alle hoffentlich schon gelernt zu Hause. Wenn nicht, können wir da auch noch eine kleine Gruppe starten. Aber es gibt immer noch Dinge, wo wir erzogen werden müssen. Wisst ihr, als wir noch keine Christen waren, da hatten wir bestimmte Denkmuster. Und unsere Denkmuster beeinflussen unsere Handlungen. Und wenn ich so rum oder so rum denke, dann werde ich auch genau so rum handeln. Ja, und im Laufe unseres Christenlebens dürfen wir unser Denkmuster dem Denkmuster der Bibel angleichen, weil das einfach die Wahrheit ist. Wir wollen das auch. Es ist nicht, dass uns das eine auf, du musst jetzt aber, ne? Darum geht es nicht, sondern ich will das, weil ich weiß, dass darin die Wahrheit, die Freiheit drin ist. Und diese Erziehung ist auch nicht immer angenehm. Aber wie gesagt, wenn Gott aufhören würde, dich zu erziehen, würdest du nicht mehr dazugehören. Also, und im günstigsten Fall wird die Erziehung ja für dich zur Freiheit führen, wenn du anfängst, sie anzunehmen. Ich musste so ein bisschen an Tattoos denken. So, ihr kennt alle diese bunten Arme und Beine und Rücken und weiß ich, wo sie alles tätowiert sind. Und tätowieren tut ja auch ein bisschen weh. Ne? Jeder, der ein Tattoo hat, weiß, der wird ja auch gepiekst. Und jetzt stellt euch mal vor, der auf dem Tattoo-Tisch ist, hält nicht still. Au, tut weh. Was wird denn aus dem Bild? Wie sieht das aus hinterher? So wie es soll? Wie sieht das aus hinterher? Das wird doch völlig verschmiert und blöd. Ich meine, ganz abgesehen davon, dass ich kein Freund von Tattoos bin, ich habe auch nur eins, also hier irgendwo, da, wenn ihr es mal sehen wollt nachher, habe ich meinem dritten Schuljahr aus Versehen mit dem Füller reingestochen. Da gibt es also immer noch so einen kleinen blauen Punkt, man kann ihn noch sehen, das älteste Tattoo, dritte Schuljahr, was war denn das, 71, also könnt ihr nachrechnen, wie alt das schon ist. Aber versteht ihr, bei Erziehung Gottes dürfen wir auch gern mal stillhalten, wie beim Tätowierer, und sagen, das Bild soll schön werden. Ja? Und in dem Vertrauen darauf, dass deine Erziehung besser ist als aller Wohlstand dieser Welt. Spannend ist auch, der Hirte schickt nicht die Herde voraus. Es gibt zum Beispiel in Südamerika gibt es Piranhas. Das sind so kleine Fische, sind gar nicht besonders groß, aber die fressen innerhalb von Sekunden ganze Kuhbeine leer. Ich habe schon mal gehört, dann irgendwo haben sie mal so einen Naturfilm gezeigt, haben dann ein großes Rinderbein in den Fluss getaucht, wieder hoch, innerhalb von Sekunden war der Knochen blank. Also die fressen wie die Wilden. Und wenn man in Südamerika zum Beispiel ein Hirte ist und du musst jetzt durch so einen Fluss und du weißt, da sind Piranhas drin, da schickst du erst die alten, schwachen Viecher durch, so nach dem Motto, wenn das dann aufhört zu fressen, wenn die satt sind, so, dann geht der Rest durch. So, aber so ist unser Hirte nicht. Unser Hirte geht voran. Unser Hirte geht voran und wir gehen hinterher. Mit Gott schaffe ich es. Mit Gott komme ich da durch. Und ihr kennt das Lied. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet. Bei Gott werde ich getröstet und nicht vertröstet. Vertröstet ist, wird schon wieder, Kopf hoch, glaub an dich. So. Das vertröstet, aber du wirst getröstet, das heißt, du bist getrost. Du kannst wieder neu nach vorne schauen. Ich werde auch hier, auch jetzt, auf rechter Straße geführt, wenn ich das jetzt gar nicht merke oder fühle. Die Wahrheit ist, ich bin ein Schaf, ich habe einen Hirten, ich habe einen guten Hirten, und der geht mit mir da durch. Der gute Hirte geht mit mir auch nicht aus Versehen durch, sondern er hat ein Ziel. Und das Ziel ist, der gedeckte Tisch. Okay, Radetzky-Marsch, der zweite. Schließlich drückt der ganze Psalm die Geborgenheit eines Beters aus, in der er sich befindet, dadurch in die Geborgenheit, dass er mit Gott in einer geschenkten Liebesbeziehung lebt. Die gibt ihm so viel Kraft, dass er alle Widrigkeiten des Lebens auszuhalten vermag. Es geht um die Liebesbeziehung, um das Du. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du bist bei mir. Du führst mich durch die Straße. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Habt ihr schon mal ein Schaf gesehen, das einen Tisch gedeckt kriegt? Nicht wirklich, ne? Und dann direkt kommt der Hirte und sagt, möchtest du noch ein bisschen hiervon und möchtest ein bisschen davon? Spätestens jetzt wird natürlich klar, dass es ein Beispiel ist, dass es nicht wirklich um Schafe geht. Dass es einfach das Beispiel ist, dass Menschen sich zu biblischen Zeiten sich das so gut vorstellen können, was ist ein Hirte, was macht ein Hirte, was macht ein Schaf und wie ist ein Schaf? So, wir müssen da schon ein bisschen nachgucken. Wir fragen dann, Rainer würde sagen, Onkel Google, was ist denn überhaupt ein Schaf? Und gut, dass es vier Beine hat, das wissen wir wahrscheinlich alle. Aber was ist noch mit Schafen? Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Schafe in der Lage sind, Gesichter zu unterscheiden. Und zwar sowohl von Menschen als auch von Tieren. Dass Schafe sogar Gemütsstimmungen bei Gesichtern ablesen können. Dass Schafe soziale Tiere sind und sogar Trauer fühlen können. Also es ist enorm, es ist ein ganzes DIN A4-Blatt, das wäre wahrscheinlich, wenn ich es jetzt alle vorlesen würde, es ist einfach zu viel, aber es ist Wahnsinn, was es über Schafe zu wissen gibt. Jesus dient mir wie ein Gastgeber. Ich bekomme viel mehr, als es für mich angemessen wäre. So, ich komme da in diese Herde rein, durch Wiedergeburt, habe vorher meinen ganzen Dreck am Kreuz ablegen dürfen, habe ein Kleid der Gerechtigkeit dafür bekommen und jetzt sitze ich an dem Tisch und meine Feinde gucken auch noch zu. Hey, habe ich das verdient? Ist das angemessen? Wisst ihr, wer von euch schon mal im Hotel war, schon mal übernachtet hat und mal am Hotelbuffet gegessen hat, der weiß, wie gefährlich das ist. Wirklich, du kannst gehen, so oft du willst. Du kriegst süß und salzig und groß und klein und Brot und Müsli und du kannst gar nicht so viel essen, als was sie dir alles anbieten. Und so stelle ich mir einfach diesen gedeckten Tisch ab bei Gott vor. Es ist einfach so viel. Es ist einfach so viel. Und es gibt immer noch Feinde. Du hast sogar Feinde. Aber an deinem gedeckten Tisch haben die nur noch eine Möglichkeit. Sie dürfen jetzt zugucken. Ist ja auch nicht so schön für sie, ne? Aber ich habe kein Mitleid mit ihnen. So. Vornehme Gäste oder Könige, die wurden gesalbt früher. So, wir sind Königskinder dadurch, dass wir in der Herde sind. Stark. Da wäre auch wieder der Aspekt der Erziehung wieder mit reinzunehmen, wenn wir uns so unsere ganzen Leute so angucken von Dänemark und von Schweden und von England und wie die ganzen Jungs und Mädels heißen. Seid sicher, die haben eine etwas andere Erziehung bekommen als Lieschen Müller von der Fleischtheke. Ne, die wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Ob sie es immer tun, ist die zweite Frage. Aber sie haben es zumindest mal gelernt. Wunden der Schafe wurden zum Beispiel auch mit Öl behandelt. Das Öl in der Bibel ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Dass du gesalbt wirst mit dem Heiligen Geist, dass du auch heil werden kannst, indem auch der Heilige Geist dir Dinge zeigt. Hab doch keine Angst davor, wenn der Heilige Geist dir was zeigt. Hab keine Angst, wenn er dir zeigt, dass du Unglauben hast, dass du Zweifel hast, dass du Selbstzweifel oder was auch immer. Hab doch keine Angst davor. Du kannst es zu Jesus bringen. Er vergibt dir und schenkt dir neue Reinigung. Niemand von uns hört gerne, das oder das ist falsch. Keiner von uns mag gern kritisiert werden. Aber wenn du eine Last trägst und jemand anders sagt, komm, ich nehme dir das mal ab, hört sich doch schon anders an, oder? Ich nehme dir das mal ab, ich trage das für dich. Dann habe ich mich gefragt, was wird denn da gerade eingeschenkt? Fallen mir zwei Sachen ein, Wasser oder Wein? Ich dachte, Wasser ist gesund, ohne Wasser kannst du nicht leben. Und Wein ist nach biblischer Interpretation ein Sinnbild für Freude. Und wenn du jetzt diesen Becher vorstellst, nicht halb, nicht dreiviertel, nicht ganz, sondern der fließt sogar über. Stell dir mal vor, du hältst einen Becher dahin und einer kippt und kippt und kippt und dann wird dein ganzer Hand schon nass. Ich glaube, das Erste, was ich machen würde, wahrscheinlich lachen. wenn es nicht gerade Rotwein wäre, der würde mir vielleicht noch irgendwo einen Fleck hinmachen. Aber versteht ihr, der Becher fließt über. Das ist nicht, manchmal haben wir so eine Angst und denken, ah Gott, der hält mich immer so ein bisschen kurz an der Leine. Ne, so gerade so, dass ich so durchkomme. Nein, Gott möchte deinen Becher überfließend machen. So, das, aber auch das ist etwas, was es zu glauben gilt. Der Hirte will, dass es den Schafen gut geht. So, da können wir uns immer drauf einigen. Ohne den Hirten kann die Herde nicht überleben. So, die bleibt einfach und frisst und frisst und frisst und wenn es da nichts mehr gibt, dann sterben sie halt, Punkt. So, Frage ist, wenn ich jetzt Schaf bin und ich habe jetzt das alles erlebt und erlebe den Hirten immer wieder und bekomme immer wieder die Liebe im vollen Maß und bekomme noch wieder mehr und noch wieder mehr, dann würde ich doch als Schaf sagen, irgendwie möchte ich doch dem Hirten meine Dankbarkeit ausdrücken. Ich möchte ihm doch irgendwie was zurückbringen, oder nicht? So, nicht, weil ich was bezahlen möchte, sondern einfach, weil ich diese ganze Fülle, weil mich das so in Begeisterung denke, oh Herr, ich möchte dir was zurückgeben. Was kann ein Schaf denn dem Hirten geben? Was hat ein Schaf? Kommen schon Vorschläge? Also ich habe gesagt, das Erste, was ein Schaf geben kann, ist sich selbst. So, ich gehöre jetzt zur Weide, zur Herde, Entschuldigung. Und das Schaf hat auch was zu geben. Es hat Wolle, es hat Milch und es hat neue Schafe. Es kann auch noch neue Schafe geben. Und irgendwann wird das Schaf auch sein eigenes Fleisch geben. Ne? Die Bibel spricht davon, dass wir auch mit Jesus gestorben sind. Wenn es kein guter Hirte wäre, wären auch seine Erzeugnisse nicht gut. Das heißt, die Tiere hätten zum Beispiel Vitaminmangel, offene Wunden oder irgendwas. Da würden sie vielleicht gar keine Milch mehr geben, schlechte Milch geben, die Wolle wäre nicht so schön, das Schaf wäre dreckig oder was auch immer. Also schon alleine an dem Zustand der Herde kann man sehen, was für ein guter Hirte das ist. Das Schaf hat verhältnismäßig wenig Verantwortung. Es soll fressen, trinken, mitgehen, sich um die Lämmer kümmern. Kurz gesagt, da wo es ist, da wo es jetzt lebt, da soll es einfach Schaf sein. Ich selbst sein. So, ich kann eine Annette sein, ich kann aber keine Loni sein, kann auch keine Friedegard sein oder auch kein Rainer sein. Ich kann ich sein und das ist erstmal meine Verantwortung. So, ich nehme meinen Platz ein, ich ernähre mich von Gottes Wort und wenn ich richtig klug bin, dann halte ich mich so nah wie möglich beim Hirten auf. Einfach, dann kann ich seine Stimme besser erkennen und unterscheiden. Schafe, wenn die geboren sind, dann leckt die Mutter, das Mutterschaf, das kleine Lämmchen ab und nimmt in dem Moment den Geruch von dem Lämmchen wahr und das wird ja auch geblökt und in dem Moment erkennen die sich gegenseitig an ihren Stimmen. So, und wenn ich jetzt aber vorstelle, ich bin jetzt so ein Schaf und da sind zwischen mir und dem Hirten 1000 andere Schafe, dann ist das schon schwerer zu verstehen, auch wenn ich die Stimme hören kann. Also je näher ich mich beim Hirten aufhalte, desto deutlicher kann ich seine Stimme hören, einfach weil da nicht so viele Nebengeräusche sind. Mitten in der Herde kann es auch manchmal schon mal eng werden. So, ne, viele Schafe, viele geduldige Schafe passen viele in einen Stall, haben wir schon gehört. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen zu eng. Aber wenn es eng wird, wirst du auch deutlich wieder spüren, wo du wieder Erziehung brauchst. Wenn der andere dir zu langsam ist, ist nicht das Problem, dass der andere zu langsam ist, sondern Gott zeigt dir gerade, dass du noch Ungeduld hast. Okay. Darf jetzt jeder mal so für sich einordnen. Also ich bin auch dabei, ne? Vielleicht erlebe ich den Herrn nicht als Hirten, dann muss ich mich vielleicht fragen, bin ich denn bereit, Schaf zu sein? Oder wäre ich vielleicht doch lieber der Hund? Oder irgendein anderes Tier? Wenn er spürt, dass sein Schaf Angst hat, wird er es beruhigen und trösten. Aber wie kommt dieser Trost ganz praktisch zu mir? So, wo kommt er denn jetzt her, dieser Trost? Wie kommt das bei mir an? Und auch hier gilt es wieder, den Worten der Bibel zu glauben, bevor sie gefühlt werden können. Er ist der Gott allen Trostes. Selbst wenn wir wegen eigener Verfehlungen niedergeschlagen sind, tröstet uns unser guter Hirte. Du darfst dich ausweinen, deine Verfehlungen bekennen und als Gerechtfertigter weitergehen. Sollte es von deiner Seite etwas zu bereinigen geben, hilft er dir auch dabei und geht mit dir, das zu tun. Er wird dir aber auch nichts abnehmen, was du selber tun kannst. Er wird dich begleiten, er ist dabei, er gibt dir die Kraft, er gibt dir die Weisheit, er gibt dir alles. Und doch musst du deine Beine gebrauchen, deine Arme, deinen Mund und musst es selber in Ordnung bringen. Sagt das Schaf vielleicht, ich bin ein gutes Schaf, ich habe immer gut gefressen, gut gekaut, mir immer schön die Zähne geputzt, deshalb geht es mir so gut. Frage, wem gebührt die Ehre, wenn es dem Schaf gut geht? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David erwartet nicht, dass er in seinem Leben immer nur auf Gutes und Barmherzigkeit stößt. Das würde sich ja mit der Todesschattenschlucht und den vorhandenen Feinden widersprechen. Wenn der eine sagt, ach, alles immer nur Gutes und Barmherzigkeit und vorher haben wir von Feinden und von Todesschatten gesprochen. Aber er war fest davon überzeugt, was immer mir auf dem Weg begegnet, Gottes Güte verfolgt mich, das heißt, sie erreicht mich wieder. Sie ist immer auf dem Weg hin zu mir. Sie kommt hinter mir her und sie erreicht mich auch wieder. Eine Frage, womit ich jetzt auch schließen möchte, wie wirst du dich entscheiden? Gibst du ihm eine Antwort? Möchtest du scharf sein? Möchtest du das ganz neu für dich auch in ganz neu für dich in Empfang nehmen, die Liebe des Hirten? Möchtest du deine Lebenssituation angucken und ganz neu sagen, Herr, das ist jetzt gerade kein Versehen, dass ich hier gerade unterwegs bin. Herr, öffne mir die Augen für den gedeckten Tisch. Der beste Freund vom Hirten ist der Hirtenhund. Und ich glaube, ohne jetzt zu sagen, der Hund ist jetzt wie schlechter, also so niedrig gehalten, dass man sagt, der Hund ist ein Heide. Aber könnte es nicht sein, dass der Hirtenhund auch ein bisschen ein Bild für den Heiligen Geist ist, der die Schafe mit zusammenhalten will und die Schafe auch den Schafen zeigt, wo es lang gehen soll? Und wir haben jetzt eben bei den Bildern auch viel vom Heiligen Geist gehört, von der Welle, auf der man reiten kann, von dem Kettenkarussell, wo es rund geht. Wollen wir den Heiligen Geist neu einladen, dass er uns die Augen aufmacht für den guten Hirten?
Vielen Dank, Annette. Ich glaube, bei diesem, gerade diesem bekannten Psalm 23, und das hat sie am Anfang ja gesagt, es ist eine Proklamation, man kann ihn beten. Und das finde ich richtig gut und passt in jede Situation hinein. Und dann bete ich, Herr, du bist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Egal wie die Situation ist, aber wir bekennen das. Und während wir das tun, entsteht etwas. So, der Psalm 23, also der fordert heraus, dass wir wirklich Gottes Wort glauben. Wenn wir Gottes Wort glauben, dann setzen wir das um und wir empfangen das. So, lasst uns einfach gemeinsam aufstehen und will Gott Danke sagen dafür. Und dann wollen wir ihn noch mal ehren mit unseren Liedern. Jesus, ich danke dir. Es ist wirklich so. Du bist unser Hirte. Du bist unser guter Hirte. Und ja, Herr, es stimmt, es wird uns nichts mangeln, weil du überreich bist an allem. Und weil du genug hast. Und danke dir, Jesus, ja, wo immer wir hindurchgehen und wenn es heftig ist und wenn es schlimm ist und wenn es Todesschatten sind, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Und wir bekennen es, dass du in jeder Situation für uns bist und mit uns bist und wir uns auf dich verlassen können. Ja, Herr, und ich danke dir, selbst im Angesicht der Feinde, selbst wenn wieder Widerwärtigkeiten sind, wenn Dinge sind, die uns zerstören wollen, dann gibst du uns einen Tisch und es gibt genug und wir können uns ernähren, wir können Wohltat empfangen. Danke dir, Herr, weil du es bist. Herr, wir ehren dich und wir preisen dich. Ja, Herr, und Güte und Gnade werden uns folgen unser Leben lang und uns erreichen. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus. So, wir ehren dich und wir preisen dich. Wir erheben deinen Namen und sagen dir Danke, dass Psalm 23 für uns gilt, uns gehört und uns hilft, durch unseren Alltag gut durchzukommen und die Fülle von dir zu genießen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielen Dank dafür.